People Perspectives, der HR-Podcast von Make, bei dem das Wesentliche im Mittelpunkt steht. Heute Florian Zegar mit seiner Perspektive auf IT-Management, Unternehmertum und wie er durch persönliche Erfahrungen entlang seines Lebensweges zu dem CEO geworden ist, der er heute ist. Und damit hallo und herzlich willkommen, Flo.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Schöne Sneaker hast du an, das ist ja auch schon mal so ein kleiner Teaser, der uns zusammengebracht hat, denn Rebecca Löhmann von der Schwarz Corporate Solutions meinte, ihr zwei solltet euch mal austauschen und das ging dann alles relativ schnell, wir haben kurz telefoniert und jetzt bist du Gast im Podcast. Wie fühlt es sich an?
Immer noch sehr, sehr aufregend, aber ich bin sehr gespannt, was heute auf mich zukommt.
Das sind wir auch. Du bist CEO bei einem Unternehmen, was auf den ersten Blick wie WeScale IT geschrieben ist, heißt aber Westgelite. Was es damit auf sich hat, werden wir gleich nochmal vertiefen und auch kennenlernen. In unserem Erstgespräch hat mich irgendwie begeistert, neben deiner Sneakerliebe, die ich auch teile, dass du gesagt hast, Leidenschaft schlägt Ausbildung, also auch sehr viele Dinge aus deinem Persönlichen versuchst als CEO in eurer Unternehmung eben dann eben auch einzubringen. Du hast gesagt, eigentlich muss die Ambition ja sein, einen Arbeitsplatz zu schaffen, den meine MitarbeiterInnen ihren besten FreundInnen empfehlen. Also das ist schon so ein bisschen auch die Ambition. Ihr habt kein Büro mehr in Deutschland, kommt aber trotzdem, obwohl ihr so verteilt seid, regelmäßig zusammen, unter anderem auch in Thailand, was auch für die Kultur spricht, weil da nimmt man ja wirklich weite Wege auch auf sich. Hängt damit zusammen, dass du da auch einen Zweitwohnsitz hast. Generell, wenn man den Titel des Podcasts CEO über Nacht hört, denkt man jetzt vielleicht auch, boah, das ist aber ein linearer Aufstieg, gab irgendwie nie Tiefen oder irgendwie auch Herausforderungen. Allerdings, und auch da vielen Dank für deine Offenheit, hast du mir im Vorgespräch gesagt, dass es in deinem Leben durchaus so ein paar Dinge gab, die ja, dich auch beschäftigt, aber eben auch geprägt haben. Ansonsten kann man über dich sagen, du bist ein Familienmensch, hast uns dafür dankenswerterweise auch einen sehr persönlichen Gegenstand heute mitgebracht. Mit deiner Frau hast du noch eine 4-jährige Tochter und dann gibt es noch den Hund Gianni, der euer Familienglück sozusagen komplettiert. Das waren jetzt viele Informationen zu dir, die wir gleich mit Leben durch dich füllen. Vielleicht noch zum Einstieg, Westgelite hat ja den klangvollen Slogan No Bullshit, Just Quality. WeScale IT geschrieben. Kannst du uns vielleicht zum Einstieg ein bisschen was über die Unternehmung erzählen, was auch dein Antrieb war und was dich ansonsten neben der Sneakerliebe der Frau und auch dem Hund als Person und Mensch ausmacht?
Ich bin Flo, ich bin CEO bei der WeScale AG. Wir sind ein Beratungsunternehmen, das sich auf die Fahne geschrieben hat, dass wir keinen Berater-Bullshit verkaufen möchten. Wir haben irgendwann mal überlegt, wie wollen wir uns positionieren und platzieren und sind dafür auf unsere Kunden zugegangen, vor allen Dingen auf die Kunden, auf die wir stolz waren, wo wir stolz auf die Projekte und Ergebnisse gewesen sind. Und eine Sache, die uns da entgegengebracht wurde, war immer, ihr kommt nicht, also auf der einen Seite, ihr kommt nicht, um zu bleiben, sondern man merkt, ihr wollt uns helfen und ihr wollt, sobald die Hilfe erledigt ist und nicht mehr notwendig ist, auch wieder gehen. Und ihr versucht uns nicht irgendeinen Bullshit zu verkaufen. Und das haben wir gesagt, hey, das ist eigentlich unser USP. Also wir sind ehrlich, wir kommunizieren auf Augenhöhe und also nachdem wir wussten, wie wir wahrgenommen werden wollen, mussten wir danach noch überlegen, was wollen wir eigentlich machen und haben uns dann auch auf zwei Felder spezialisiert. Das eine ist das Thema IT-Management, also vor allen Dingen Projekte und IT-Vorhaben mit Superlativen, also das Größte, das Komplizierteste, das noch nie Dagewesenste und. Das sind Dinge, die wir sehr, sehr gerne machen und da kommen IT-Organisationen auf uns zu und kaufen einfach in dem Moment unsere Expertise ein, weil ich ein sehr, sehr kleines, aber sehr spezialisiertes Team habe, was halt sehr viel internationale Erfahrung hat und sehr viele schier unlösbare Aufgaben in der Vergangenheit gelöst hat. Auf der anderen Seite betreuen wir viele Unternehmen hinsichtlich regulatorischer Compliance, also das heißt alles um die ISO 27001 oder den BSI-IT-Grundschutz oder VDA-ISA bzw. TISAX, also alles um die Informationssicherheit. Das ist in den letzten Jahren gewachsen, aber wir haben festgestellt, dass wir da sehr gut drin sind, sind auch dabei, dieses Feld weiter auszubauen, betreuen jetzt etwas über 100 Unternehmen in dem Feld und versuchen, Dinge einfach anders zu machen. Also in beiden Feldern immer ein bisschen anders zu sein als alle anderen Dienstleister. Und das ist das, was wir machen und was uns auszeichnet.
Du hast gesagt im Vorgespräch, dass sich die Arbeit manchmal so ein bisschen wie ein Detektiv anfühlt. Das passt auch, finde ich, sehr gut zu den Superlativen, das Komplizierteste, das Komplexeste. Gibt es denn irgendwie ein Superlativ-Projekt, was du vielleicht auch teilen kannst, wo du sagst, boah, da bin ich super stolz drauf. Also so ganz konkret, was ihr da eben gemacht habt oder wie ihr auch dem Kunden in dem Fall helfen konntet.
Wir betreuen momentan ein Projekt in zwei Rollen, einmal in der technischen Leitung und einmal in der organisatorischen Leitung. Das ist der der Aufbau einer IT-Service-Organisation für ein europäisches Industrieunternehmen in 127 Ländern. Und da haben wir die Gesamtverantwortung, haben die auch die Gesamtbudgetverantwortung und sind dafür verantwortlich, halt eine riesengroße Organisation aus dem Boden zu stampfen. Und das ist ein Projekt, wo ich sage, hey, solche Projekte gibt es nicht alle Tage. Also da muss man schon lange suchen und Detektiv spielen, um sowas überhaupt zu finden. Und dass wir mit zwei Kollegen dann wirklich dort so eine Doppelspitze darstellen, das ist schon eine tolle Besonderheit. Und ich bin auch nicht sicher, ob sowas nochmal kommen wird. Aber da bin ich sehr, sehr stolz drauf.
War Detektiv auch als Kind so dein Wunschberuf oder was war es damals?
Ah, ich hatte nie einen Wunschberuf. Also ich war nie jemand, der gesagt hat, ich will mal Feuerwehrmann werden oder ich möchte Polizist sein oder dies oder das. Und ich habe auch nie gesagt, ich will mal Vorstand von einer Aktiengesellschaft sein. Also das ist ja kein typischer Kinderwunsch. In der Jugend, muss ich sagen, hat sich das so ein bisschen eingespielt. Ich habe früh angefangen, mit Menschen zu tun zu haben, die Musik gemacht haben. Also wir haben Hip-Hop gemacht und Hip-Hop-nahe Musik, also auch in Richtung Grime und solche Sachen. Und ich war derjenige, der dafür verantwortlich gewesen ist, Jams und Hip-Hop-Veranstaltungen zu organisieren. Und währenddessen habe ich eigentlich gemerkt, dass mir zwei Sachen wichtig sind. Das eine ist, ich will Spaß bei der Arbeit haben. Und das andere ist, ich will Dinge tun, auf die ich wirklich stolz sein kann. Und das ist eigentlich so der Wunsch gewesen, der mich seitdem begleitet hat, dass ich gesagt habe, ich will Spaß haben und ich will stolz sein auf das, was ich mache. Und also in dem Beruf bin ich jetzt.
Warst du da auch am Mikrofon? Also hast du gerappt oder Beatbox gemacht?
Ich habe das versucht, aber Gott sei Dank ist nichts davon irgendwie für die Ewigkeit aufgehoben worden. Und das will auch keiner hören.
Vielleicht spielst du mir nachher doch nochmal was vor.
Ich habe nichts.
Kommen wir nochmal zum klangvollen Westgelight. Also so, ne, auch der Titel, darüber haben wir auch gesprochen, jetzt nicht ganz intuitiv auszusprechen. Wie kamst du zu dem Firmennamen?
Wir hatten ursprünglich mal eine ganz andere Idee. Ich habe eine Zeit lang in Indien gelebt und habe dort gesehen, hey, es gibt so viele riesengroße Offshore-Zentren, die da gebaut werden, auch von deutschen sehr, sehr großen IT-Unternehmen und IT-Organisationen. Und ich habe in Deutschland bei meinem damaligen Arbeitgeber mitbekommen, dass man als kleineres Unternehmen, das nicht die Möglichkeit hat, jetzt in solche Vorhaben zu investieren, Probleme hat, am Markt zu bestehen und gegen den großen Wettbewerb zu bestehen. Und dann kam die Idee auf, hey, lass uns doch Offshore as a Service anbieten. Also lass uns Offshore-Zentren bauen und mit einem ausgeklügelten Konzept und einer vernünftigen Methodik quasi Plug-and-Play-Services in Organisationen bringen und die somit zum Atmen bringen. Also dass sie für die Dauer eines Projekts oder vielleicht mal zur Abdeckung von Peaks auf und zugehen können und sagen können, hey, ich brauche jetzt genau dieses und jenes, aber nur für einen bestimmten Zeitraum und wir kommen rein, unterstützen und gehen wieder raus. Und das halt mit dem Ziel, dass wir den deutschen IT-Mittelstand unterstützen. Und das war die ursprüngliche Idee und daher kam auch der Name WeScale IT. WeScale IT kann man nicht schützen, deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, hey, unsere indischen Kollegen, die sprechen das Westgelight aus. Und dann sind wir zu unserem Patentrechtler gegangen und haben ihn gefragt, ob wir das schützen können. Und das konnten wir schützen, deswegen heißen wir heute Westgelight. Das, was wir damals vorhatten, machen wir heute nicht mehr, weil die ganzen IT-Mittelständler, die wollten das gar nicht hören, was wir machen. Wir haben aber für die ganz Großen gearbeitet, die eigentlich selber Organisationen dort haben, weil sie aber gesagt haben, hey, ihr seid schneller, ihr seid teilweise günstiger, lass uns das doch zusammen machen. Und das hat aber irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Und dann haben wir geguckt, dass wir ein bisschen was anderes machen.
Ein bisschen was anderes, kann man sagen, hast du ja auch irgendwie gemacht. Also ich meine, der Titel CEO über Nacht, der lässt das ja auch schon so ein bisschen durchblicken. Und das klingt natürlich total romantisch und viele denken auch, boah, einmal CEO sein irgendwie. Also manche fänden es total abschreckend, andere vielleicht auch total cool, wenn sie uns jetzt zuhören. Aber wie war denn da deine Reise? Also weil das ging ja dann irgendwie alles relativ schnell und war jetzt auch nicht so ganz geplant.
Ja, also zumindest in der jetzigen Konstellation war das nie so geplant und war ehrlich gesagt auch nie mein Ziel. Letztlich bin ich aber sehr froh, dass das so gekommen ist. Es gab nämlich einen Schicksalsschlag. Also bis Mitte 23 ungefähr hatte ich einen Kollegen und der ist dann plötzlich ausgeschieden aus dem Unternehmen. Und ich musste über Nacht quasi lernen, wie man das ganze Unternehmen führt. Und es gab einfach Bereiche, also Thema HR, Thema Buchhaltung, aber auch so Sachen wie Vertragsmanagement, alles rund um Legal und. Das waren Dinge, da hatte ich ja sonst einen Kollegen für, der das gemacht hat. Und auf einmal war ich dafür verantwortlich. Und das war eine super, super harte Zeit. Und ich muss auch sagen, ich habe oft überlegt, ob das so sinnvoll ist, dass ich das jetzt hier weitermache, weil sich das oft auch nicht richtig angefühlt hat. Aber ich habe Gott sei Dank ein wahnsinnig cooles und gutes Team um mich rum, die in dem Moment einfach gesagt haben, hey Flo, wir sind bis hierhin gekommen, wir werden jetzt auch weiterkommen. Und das ist jetzt kein Grund, um irgendwie die Flinte ins Korn zu werfen, sondern lass uns gucken, dass wir das Beste draus machen. Und wir haben uns zusammengesetzt und wir haben meiner Meinung nach das Beste draus gemacht.
Du hast es ja anklingen lassen, also du hast natürlich dann auch gewisse Themen gehabt, wo du jetzt nicht ganz so tief drin warst, eben auch vielleicht qua Studium, Ausbildung und von dem, was du bis dato eben auch gemacht hast, musstest dir also sehr viel auch dann neu aneignen. Wie bist du da vorgegangen?
Ja, das Wichtigste war zu Beginn natürlich erstmal, sich einen Überblick zu verschaffen. Also an welchen Stellen haben wir Deltas, an welchen Stellen müssen wir Lücken stopfen, wo müssen wir uns was Neues überlegen und. Und ich meine, es ist eine, in Anführungsstrichen, CFO-Rolle weggebrochen. Ich hatte da einen kleinen Streit mit unserem Aufsichtsrat, der gesagt hat, hey, wir müssen jetzt einen Kopf durch einen Kopf ersetzen. Und ich habe mich hingestellt und habe gesagt, seid ihr wahnsinnig? Das werden wir nicht machen, weil wir predigen bei unseren Kunden permanent, hey, Digitalisierung und Automatisierung und. Man kann Dinge smarter machen und besser machen und effizienter machen und. Und wir werden doch jetzt nicht losgehen und einen Kopf durch den Kopf ersetzen. Und dann habe ich mit denen ausgehandelt, dass ich 3 Monate Zeit bekomme, um diese Rolle durch Technik zu ersetzen. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben geguckt, was müssen wir überhaupt alles haben und haben angefangen, so ein Stück weit in die Forschung zu gehen. Also wir haben Prozesse neu entwickelt, wir haben uns Tools und Technologien angeschaut und wir haben es wirklich geschafft, in unserer Unternehmensgröße die Rolle eines CFOs durch Technik zu ersetzen. Also ich will nicht sagen, dass es jetzt gar keinen Menschen mehr gibt. So, wir haben ja Prozesse gebaut und diese Prozesse laufen auch über die Schreibtische von mir und meinen Kollegen. Aber wir sind nicht in der Not, dass wir eine Person dafür benötigen. Und das war ein wahnsinnig guter Schritt, weil dadurch kam Transparenz in die Firma, dadurch kam auch eine Effizienz in die Firma und wir haben es geschafft, uns so zu gestalten, wie wir unsere Kunden immer wieder gestalten. Man kennt ja diesen Spruch mit den Schustern. Das hat bei uns ehrlich gesagt auch zugetroffen. Und wir, also ich muss sagen, nachdem wir diese Transformation durchlaufen haben, und das hat eine Zeit lang gedauert, da waren wir aber am Ende an einem Punkt, wo wir gesagt haben, hey, das ist jetzt wirklich wahnsinnig gut. Und also das ist so gut, dass wir da richtig stolz drauf sein können, dass wir das so gestaltet haben. Und ja, so sind wir vorgegangen. Also wir haben Schritt für Schritt uns überlegt, wie kann man Dinge besser machen.
Wie siehst du denn auch mit Westgeleit, mit dieser ganzen Expertise, die du hast, so diese Diskrepanz oder dieses Mensch versus Maschine und was bleibt, was kann der Mensch übernehmen, wie wichtig ist überhaupt noch der Faktor Mensch, wie blickst du da drauf?
Also ich finde, dass der Faktor Mensch immer noch sehr, sehr wichtig ist, weil ganz oben angestellt gibt es ja immer die Situation, dass Geschäfte zum Beispiel zwischen Menschen gemacht werden. Und also ich meine, wir sind Gott sei Dank in unserer Branche noch nicht an dem Punkt, dass man sagt, hey, alles funktioniert irgendwie zwischen Maschinen. Und ich glaube auch, dass das noch eine ganze Zeit dauern wird, bis das soweit ist. Also wer weiß, ob ich das miterleben werde.
Ich hoffe es.
Ja, ich bin sehr gespannt, aber es ist halt einfach so, dass die Technik schreitet voran und es gibt gefühlt jeden Tag wieder neue Möglichkeiten, die man hier in Unternehmen bringen kann. Und wir betrachten das auch alles. Ich meine, wir betrachten das aus vielerlei Hinsicht. Auf der einen Seite sind wir in der regulatorischen Compliance unterwegs. Also das heißt, wir müssen uns auch aktiv damit auseinandersetzen, welche Dinge darf man, welche Dinge darf man nicht. Wenn man Dinge umsetzt, worauf muss man achten und. Was sind die Leitplanken, die man im Unternehmen setzen muss, damit das Ganze nicht im Nachhinein zu Problemen führt. Natürlich ist dieser Gedanke interessant, dass man sagt, hey, ich habe hier einen Computer, auf gut Deutsch gesagt, so, und der ersetzt jetzt hier meinen Mitarbeiter XY oder meine Mitarbeiterin. Und der hat nie Urlaub, der wird nie krank, der arbeitet Tag und Nacht und. Und das Einzige, was der braucht, ist ein bisschen Strom. Aber es gibt einfach Dinge, wo ich der Meinung bin, dass das kann ein Computer nicht ersetzen. Also egal, wie gut eine KI ist, eine KI wird nie Tätigkeiten ersetzen können, die wir tun. Und ich glaube aber schon, dass die Technik den Menschen mehr und mehr unterstützt. Und das sehen wir heute auch schon. Also das sehen wir bei unseren Kunden, das sehen wir bei uns selber. Ich meine, das sieht man in dem Beispiel mit unserem CFO und der Technik, die ihn ersetzt hat. Wir sind aber nicht an dem Punkt, dass wir sagen, hey, wir trauen einer Maschine zu, dass hier alle Zahlen perfekt ausgewertet werden und ich der Maschine Fragen stellen kann und die dann so, wie ein Mensch vielleicht gewisse Dinge interpretieren würde, auch mit äußeren Einflussfaktoren, die dann dazugezogen werden, und Antwort, also dass eine Maschine Antworten gibt, wo ich sage, darauf stütze ich mich. Weil ich meine, das Ganze ist ja auch datenbasiert und Daten kommen irgendwo rein und dann hat man dieses tolle Beispiel Shit in, Shit out. So, wenn ich irgendwo einen Fehler in meinen Daten habe, dann kommt irgendein Bullshit dabei raus und ich riskiere im schlimmsten Fall das Unternehmen. Und deswegen muss man immer gucken, dass das Mensch und Maschine im Zusammenspiel arbeiten. Das ist so meine Meinung dazu.
Aktuell seid ihr, glaube ich, 10 Leute, die im Wechselspiel eben auch zwischen ja, Maschine und Mensch dann eben diese Interaktion bilden. Das, was du beschreibst, ist ja extrem stark auch auf neue Trends zu reagieren. Wie stellt ihr das denn sicher? Also lest ihr dann ganz viel, sagt ihr, oder fliegt dann irgendwas einher? Also weil das ist ja, wie du sagst, eine total schnelllebige Welt. Ihr habt auch schon öfter mal so ein bisschen euren Fokus vielleicht auch scharf stellen müssen etc. verändern. Wie geht ihr davor, dass ihr eben auch wirklich am Zahn der Zeit gerade auch bei den regulatorischen Themen bleibt?
Also bei den regulatorischen Themen ist es natürlich so, dass wir Gesetzesentwicklung und regulatorische Veränderungen natürlich sehr, sehr genau beobachten und auch da immer sofort Bescheid wissen, wenn es irgendwelche Änderungen gibt, die uns betreffen oder die von uns betreuten Felder betreffen. Was das Thema Möglichkeiten durch Technikentwicklung angeht, ist es so, dass wir betreuen etwas über 100 Unternehmen momentan. Mit 10 Leuten ist das schon eine ganze Menge, aber ich meine, wir kommen halt nirgendwo, um zu bleiben und wir kommen nur für den Moment, wo wir auch wirklich unterstützen müssen. Jetzt ist aber die Situation bei unseren Kunden so, dass wir oft einen sehr, sehr tiefen und sehr intensiven Einblick bekommen, auch in Dinge, die zum Beispiel das Thema KI betreffen. Das heißt, wir sehen bei über 100 Unternehmen permanent, wie sind die Entwicklungen, was haben die wieder Neues gemacht? Und ich meine, diese Erfahrungswerte, die nehmen wir natürlich mit und in gewisser Weise sehr abgeflacht geben wir diese Impulse auch an andere Kunden weiter. Wir nutzen die aber natürlich auch für uns selber und sind dadurch in der Lage, auch ein Stückchen besser zu verstehen, was ist heute eigentlich möglich. Ich meine, natürlich sind wir nicht auf einem Stand wie jemand, der sich jetzt Tag und Nacht mit nichts anderem auseinandersetzt und irgendwo in den KI-Hotspots dieser Welt lebt. Ich meine, ich wohne ja selber nicht mal mehr in Heilbronn. So, das heißt, hier würde ich vermutlich noch viel, viel mehr Einblick bekommen als in Ulm, wo ich jetzt herkomme. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass wir gerade im Vergleich zu anderen Unternehmen schon einen sehr, sehr guten Einblick haben und hier auch sehr viel mitnehmen können. Und wir natürlich auch sehen, welche Dinge nicht funktionieren oder gescheitert sind. Also bei unseren Kunden zum Beispiel. Und das ist etwas, wo ich denke, da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt.
Das klingt für mich auch absolut danach und macht natürlich auch viel Sinn, eben aus der Praxis zu lernen und das eben dann auch bei Kunden zu sehen und dann zu überlegen, okay, was kann man daraus eben auch ableiten. Was sind denn so noch eure nächsten Ziele oder jetzt auch gerade natürlich auch deine als CEO von der Unternehmung. Was hast du denn da vorgenommen?
Das war eine Frage, da habe ich mir im Vorfeld viele, viele Gedanken drüber gemacht. Und,
ist doch schon mal gut.
Das Ding ist, es ist aber für mich eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ich bin weder Umsatz- noch gewinnorientiert. Ich habe einfach solche Ziele nicht. Ich bin nicht materialistisch.
Nur wenn es um Schuhe geht, hä?
Ich mag es, schöne Schuhe zu haben, aber ob ein Schuh jetzt 20 oder 150 Euro kostet, ist mir ehrlich gesagt Wumpe, solange der Schuh schön ist und zu mir passt. Aber es ist so, dass wir dass wir einen Ort schaffen möchten, wie du schon gesagt hast, den jeder unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch seinen besten Kumpels empfiehlt. Also wenn irgendjemand kommt, und ich meine, jeder kennt bestimmt diese Situation, man war mal irgendwo angestellt, wo man gesagt hat, für mich ist dieser Job in Ordnung, aber wenn jemand kommt, der einem wirklich wichtig ist und sagt, hey, kann ich mich bei euch bewerben, dann hört man ganz oft, oh, lieber nicht bei uns, aber ich habe gehört, Firma X ist super und Firma Y ist super und ich meine, das ist etwas, was ich nicht möchte und deswegen versuchen wir permanent daran zu arbeiten, dass wir ein wirklich richtig cooles Unternehmen sind, auf das wir stolz sein können. Das, also die Art und Weise passt nicht zu jedem, aber das ist eigentlich unser Ziel. Also das ist unser Ziel. Natürlich haben wir auch Ziele, dass wir Dinge besser gestalten, anders gestalten. Wir hatten letztes Jahr das Ziel, dass wir am Markt wahrgenommen werden möchten als mehr oder weniger Trusted Advisor. Und das haben wir auch geschafft. Also in diesen zwei Feldern, Informationssicherheit und Projektmanagement in besonderen Projekten, sage ich mal, da ist es so, dass die Unternehmen, die uns wichtig sind, wissen, was wir können und was wir machen und auch immer wieder zu uns kommen. Und selbst wenn sie Entscheidungen treffen müssen, in denen wir eigentlich gar kein Mitspracherecht haben müssen oder sollten manchmal auch, kommen Unternehmen auf uns zu und rufen an und sagen, hey Flo, ich habe da dieses und jenes Problem, kannst du mir dabei mal ein bisschen unter die Arme greifen und lass uns auch mal diskutieren. Und wir haben irgendwann angefangen, unser Portfolio spitz statt breit aufzustellen. Und das war ein Riesen-Learning. Also früher sind wir mit dem Bauchladen unterwegs gewesen und haben gesagt, hey, gefühlt ganz opportunistisch, überall, wo ein Euro zu holen ist, versuchen wir, diesen Euro auch einzusammeln. Das machen wir heute nicht mehr, sondern wir haben diese beiden, in Anführungsstrichen, Nischen, in denen wir unterwegs sind. Da sind wir wahnsinnig gut. Und wenn man wirklich ein Ziel beschreiben müsste, dann würde ich sagen, in Zukunft wollen wir vielleicht noch eine weitere Spitze oder vielleicht noch zwei weitere Spitzen haben. Also wir sind gerade dabei, ein Stück weit das Portfolio aufzubauen hinsichtlich Compliance-Beratung rund um das Thema KI, weil es da schon viele Dinge zu beachten gibt und es ja auch gesetzliche Änderungen in der Vergangenheit gab. Das wäre schön, wenn man irgendwann sagt, hey, wenn es um das Thema KI-Einsatz im Unternehmen geht und wie gestalte ich es richtig, dass man auf uns zukommt. Und wir sind noch nicht da, aber ich freue mich trotzdem über jeden, der momentan schon anklopft und sagt, hey, habt ihr da mal einen Tipp?
Also erstmal vielen Dank auch für die Offenheit, wie du die Ziele angehst. Und wir drücken natürlich auch ganz doll die Daumen, was jetzt, sagen wir mal, diesen Portfolioaufbau angeht. Gerade auch beim Thema KI, EU, AI und so weiter, ja auch etwas, was eine sehr, sehr hohe Relevanz hat. Also macht aus meiner Sicht definitiv Sinn, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wo ihr auch sehr spitz unterwegs seid, ist ein Post, den ich von dir lesen durfte. Da hast du als Überschrift gehabt, der Anti-A Loch-Check bei Westgelite. Bist du sehr spitz gewesen im Sinne von, wer nicht passt und vor allem Menschen, die auch die Kultur gefährden, die willst du nicht haben. Kannst du uns das mal ein bisschen ausführen? Wie sieht denn dann der Recruiting-Prozess aus oder wie stellt ihr das in Anführungszeichen eben auch für euch sicher?
Also der Anti-Arschloch-Check ist etwas, das haben wir irgendwann etabliert, weil wir für uns selber festgestellt haben, da ging es gar nicht nur um Mitarbeiter. Es ging eigentlich um alle Menschen, mit denen wir was zu tun haben. Egal, ob es Lieferanten sind, Mitarbeiter, Partner, Kunden. Und wir haben gesagt, hey, ab sofort kein Arschlöcher mehr. Wir waren leider in der Situation, dass wir in der Vergangenheit ab und zu mit Arschlöchern zusammengearbeitet haben, in jeglichen Konstellationen. Und wir haben für uns selber einfach mal aufgeschrieben, wie sieht eigentlich unser Traumkunde aus? Also mit welchen Kunden können wir Spaß haben? Weil es sind gar nicht so die Themen, haben wir festgestellt, die dafür sorgen, dass wir wahnsinnig viel Spaß in einem Projekt haben, sondern es sind eigentlich die Menschen. Also wir können auch das langweiligste Thema mit dem coolsten Team erledigen und sagen hinterher alle, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, hey, wir müssen irgendwie sicherstellen, dass wir nur noch mit coolen Leuten, die zu uns passen, zusammenarbeiten. Und dann haben Alex und ich uns hingesetzt und haben gesagt, hey, lass uns hierfür irgendwo so eine Art Methodik entwickeln. Und ich meine, ich will hier jetzt nicht ins Detail gehen, weil das wäre auf der einen Seite zu viel und auf der anderen Seite will ich auch nicht zu viel Einblick geben, falls es jetzt Menschen gibt, die sich bei uns bewerben möchten oder Kunde werden wollen und uns unbedingt haben wollen und sich dann vielleicht doch verstellen. Wir haben einfach mehrere Quality Gates eingeführt, wo jeder Mensch, der mit uns zusammenarbeiten möchte, durchgehen muss. Und natürlich, da spielt auch ein Stück weit das Thema Bauchgefühl und Authentizität mit rein. Aber am Ende setzen wir uns mit zwei oder drei Kollegen zusammen und gehen die Ergebnisse durch. Und wenn wir Zweifel haben, so dann lehnen wir auch Menschen einfach ab. Und das machen wir, um keinem Mitarbeiter auf die Füße zu treten. Weil wir hatten das in der Vergangenheit, dass wir auch echt scheiß Projekte hatten. Und das tut mir wahnsinnig leid, wenn ich zu einem Kollegen gehen muss und sagen muss, hey, wir müssen aber dieses Projekt jetzt gerade machen. Und lieber verzichte ich auf Umsatz, als dass ich irgendeinen Mitarbeiter negativ stimme, weil er irgendeine Tätigkeit machen muss mit einem Menschen, den er überhaupt nicht leiden kann.
Aber es ist kein schriftlicher Test, oder? Oder ist eher
es ist kein schriftlicher Test. Der ist auch unbemerkt. Aber wir halten schriftlich natürlich die Ergebnisse fest.
Das heißt, du würdest aber auch mit niemandem Podcast machen, wo du denken würdest, der hat den A-Faktor. Also, das
nein,
heißt,
du hast ihn mit Bravour bestanden.
Okay, wow, mega. Die Testergebnisse würde ich übrigens gern sehen und die Unterredung. Übrigens glaube ich, man kann auch liebe Grüße an Alex ausrichten. Ist der beste Freund. Auch da hast du es geschafft zu etablieren oder Walk the Talk zu machen im Sinne von den besten Freund auch in die Unternehmung holen, was ja genau euer Anspruch ist. Ein weiterer Mensch, der sehr wichtig für dich ist, und du hast uns heute was Papierbasiertes bei all der Digitalisierung mitgebracht, ist deine Frau. Ich glaube, du kannst es gerne, wenn du magst, auch mal in die Kamera halten und dann eben auch einen Einblick geben in dieses Papier, dieses Dokument, was dir ja persönlich auch zu Recht sehr wichtig ist. Was hast du uns mitgebracht?
Du hattest mich ja im Vorfeld gefragt, ob ich irgendetwas mitbringen kann, worauf ich stolz bin oder was mich ausmacht oder was mich irgendwo beschreibt. Und ich habe mir lange den Kopf darüber zerbrochen, weil, wie schon angesprochen, ich bin gar nicht so der materialistische Typ, deswegen wüsste ich nicht, was ich hier mitbringen sollte. Jetzt habe ich aber eine Sache, auf die ich wahnsinnig stolz bin. Ich meine, ich kann meine Frau nicht einfach mitnehmen und aus dem Hut zaubern und mal kurz in die Kamera halten.
So kleine Figuren gibt es mittlerweile.
Ja, habe ich leider nicht. Oder so. Ich habe aber eine Eheurkunde und wenn ich die mal kurz in die Kamera halten darf. Ich habe eine Eheurkunde und ich bin wahnsinnig stolz. Also wenn man mich fragt, auf was ich am stolzen bin so in meinem Leben, dann ist das eigentlich meine Frau. Weil ich führe mit ihr gemeinsam ein Leben, was ich mir nie gewünscht habe. Also ich wollte nie ein Haus haben, irgendwo in einem Vorort. Vielleicht wollte ich einen Hund, aber das war jetzt auch kein richtiger Herzenswunsch. Und ich war auch nie scharf darauf, Kinder zu haben oder zu heiraten. Und das waren alles nie so Wünsche. Und ich meine, dann habe ich diese eine Frau getroffen, von der ich die ersten Monate gedacht habe, das ist versteckte Kamera. Also das, wie kann sie so verblendet sein, sich immer wieder mit mir treffen zu wollen? Und das hat sich wirklich angefühlt wie ein falscher Film. Und das ist jetzt mittlerweile 9 Jahre her und wir sind verheiratet. Und es fühlt sich immer noch total unwirklich an, aber ich bin super stolz darauf, dass ich sie an mich gebunden habe. Ich meine, wie gesagt, wir haben jetzt ein Kind, jetzt will sie mich nie wieder los. Und
will sie ja wahrscheinlich auch gar nicht.
Ja, also sie macht zumindest nicht den Anschein und das, obwohl sie viele Menschen gewarnt haben vor mir, also nicht zuletzt auch meine Eltern, sogar bei meiner Hochzeit wurde sie nochmal gefragt, ob sie das wirklich will. Natürlich mit einem Zwinkern, aber es gab viele Hinweise im Vorfeld und sie hat trotzdem gesagt, nee, ich stehe zu dem und da bin ich sehr, sehr stolz drauf und sie hat mich halt auch durch sehr harte Zeiten begleitet und war da eigentlich immer so meine Stütze und ich könnte auf alles in meinem Leben verzichten, aber ich glaube nicht auf sie.
Das wünschen wir dir auf jeden Fall auch nicht, dass du das jemals tun musst und vielen, vielen Dank auch für diesen mega cool persönlichen Einblick. Also finde es immer mega spannend. Deshalb machen wir das ja auch im Podcast, die Leute zu fragen, ob sie was Persönliches mitbringen können. Das ist dann ja einfach ja auch total egal, was es ist, aber es ist natürlich umso schöner, wenn man auch so eine tolle Geschichte hat und ich denke, deine Frau, liebe Grüße an sie und natürlich auch an die Tochter und den Hund Gianni, wird sich natürlich wahrscheinlich auch über die Worte sehr freuen. Du hast gesagt, es gab auch schwerere Phasen, oder Herausforderungen, andere Phasen, wo sie nicht da war, weil es ja erst seit 9 Jahren an deiner Seite. Die Kindheit war auch eine irgendwie, die eine Relevanz für dich hatte. Kannst du da nochmal ein paar Einblicke geben, wie hast du deine Kindheit erlebt oder wie hat die dich auch in deiner jetzigen Tätigkeit, in deinem jetzigen Sein auch geprägt?
Ja, also ich würde meine Kindheit nicht als schwierig bezeichnen. Sie war vielleicht nicht linear und vielleicht auch ein Stück weit ungewöhnlich, weil ich bin sehr, sehr häufig umgezogen. Also ich habe, wenn ich an meine Kindheit denke, im Kopf, es sind Sommerferien und ich weiß, hey, erster Tag Sommerferien, ich ziehe hinter dem Kleiderschrank die Umzugskartons hervor, pack wieder alles ein, wir kommen
so
in eine neue
Schuhen,
Stadt.
Mein Gott, was hattest du zu tun?
Ah, damals hatte ich noch nicht so viele Schuhe, aber es war sehr, sehr üblich, dass wir in den Sommerferien umgezogen sind. Das heißt, ich habe sehr häufig den Wohnort gewechselt, ich habe auch sehr häufig die Schule gewechselt. Für mich war das aber was völlig Normales. Also das war nichts, wo ich gesagt habe, hey, das empfinde ich als störend. Natürlich hat man seine Freunde zurückgelassen, aber meine Eltern haben mir auch ermöglicht, Kontakt zu meinen Freunden zu halten, regelmäßig mal wieder hinzufahren. Dann konnte ich bei meinen alten Freunden auch erzählen, was habe ich jetzt in der neuen Stadt, was erlebe ich da, was habe ich da für Freunde und. Und rückblickend betrachtet war das nur in Bezug auf die schulische Situation eine Herausforderung, weil wir auch zwischen Bundesländern umgezogen sind. Und ja, verschiedene Bundesländer haben verschiedene Lehrpläne und. Ich erzähl mal ein Beispiel. Ich habe nie das kleine 1x1 gelernt. Also es gab ja mal so ein Schuljahr, wo man sich hinstellen musste und dann hier, ich kann, weiß nicht, das 1x3 aufsagen und. Das habe ich nie aktiv gelernt und ich habe nie gelernt, wie man Formeln ausfaktorisiert, glaube ich. Und ich bin trotzdem irgendwie durchs Abi gekommen. Nicht gut, aber Einserschnitt halt nach der 3. Aber nichtsdestotrotz, also ich bereue nichts, was ich damals gemacht habe. Ich habe da gelernt, mich schnell in neue Situationen einzubinden und ich habe dadurch halt auch Einblick in verschiedene Regionen bekommen, auch in die verschiedenen Besonderheiten, die Region ausmachen und die auch die Menschen in den Regionen ausmachen. Und ich würde sagen, rückblickend betrachtet war das vielleicht nicht die einfachste Zeit für ein Kind, aber ich habe es nicht als störend empfunden und ich habe, glaube ich, mehr mitgenommen, als dass es mir geschadet hat.
Und wenn ich das so höre, dann würde ich auch davon ausgehen, dass du auch diesen Anpassungsfähigkeitsskill, den du ja auch in deiner heutigen Tätigkeit brauchst, auch diesen Mut zu sagen, okay, da kommt eine neue Situation, ich gehe sie an, weil du hattest als Kind ja wahrscheinlich gar keine andere Möglichkeit. Klar hättest du irgendwie den Streik ausführen können zu Hause. Ich ziehe nicht mit um, aber ich denke, dass das Dasein war wahrscheinlich damals auch ein bisschen anders geprägt. Also von daher, glaube ich, hat dir das genau dir auch diese Eigenschaft gebracht, die dich heute erfolgreich macht. Wir haben jetzt schon über den Gegenstand gesprochen, den du mitgebracht hast. Auch ich habe dir was mitgebracht und wir machen jetzt ja schon ein bisschen Podcast. Von daher gerne mal diesen Glückskeks öffnen mit einem Spruch. Und ich bin da mal ganz gespannt, was er auch in dir auslöst, während du den Glückskeks auspackst. Ich denke, du bist ein Mann, der Multitasking kann. Auch noch eine Sache, wir haben über Wohnorte gesprochen. Ihr habt einen Zweitwohnsitz auch in Thailand.
Ja.
Was bedeutet dir das? Also auch als Ausgleich, die Firma kommt da zusammen. Also was ist Thailand für dich?
Also Thailand ist für mich Ausgleich und Perspektivenwechsel. Man muss dazu sagen, meine Frau hat thailändische Wurzeln und Familie dort. Deswegen haben wir sowieso einen Draht in dieses Land. Und je mehr Einblick ich bekommen habe, desto interessanter fand ich das. Weil die thailändische Kultur ist komplett konträr zur deutschen Kultur. Ich meine, die funktionieren trotzdem. Das ist eine aufstrebende Ökonomie. Das ist auch sehr, sehr schön, dort auch mit Unternehmern ins Gespräch zu kommen und wir haben dort Partnerschaften mittlerweile, auch mit Zertgesellschaften, auch was die ISO 27001 angeht. Der TÜV ist dort auch vertreten, allerdings durch Thailänder vertreten und das ist halt schön, sich geschäftlich auszutauschen und auch so ein bisschen die Meinung auf gewisse Dinge einfach mal aus einem komplett anderen Land, was Deutschland so fern ist, zu hören, aber auch dieses Menschliche. Also mir gibt es immer sehr, sehr viel, wenn ich da bin und vielleicht auch einen kleinen Sack an Problemen mitnehme, die dort löse und dann mit den Lösungen wieder zurückkomme.
Und du hast eigentlich auch die Motivation für diesen Podcast, People Perspectives Podcast, gerade auch nochmal schön gedroppt, weil genau das ist ja auch der Antrieb von uns, Perspektiven zusammenzubringen, die zu hören. Und jetzt sind wir ganz gespannt auf deine Perspektive beim Verlesen dieses kleinen Sprüchleins im Glückskeks.
YOLO.
Was macht YOLO mit dir?
Ich kann dir nicht sagen, was es mit mir macht, aber ich vertrete diesen Spruch in gewisser Weise voll und ganz, weil ich weiß, hey, wir haben nur ein Leben, lass uns das Beste draus machen. Ich bin der Meinung, wir haben zu wenig Zeit, um unsere Zeit mit Bullshit zu verschwenden, also egal ob im Beruflichen oder im Privaten, und wir sollten auch, egal bei was wir machen, immer Spaß haben. Also solange der Spaß nicht zu kurz kommt, so dann kann eigentlich nichts schiefgehen.
Und das Schöne ist, ich habe das Gefühl, sowohl im Beruflichen als auch im Privaten machst du keinen Bullshit, sondern bist da voll mit Spaß unterwegs. Deshalb macht es auch so viel Spaß, mit dir heute Podcast zu machen, weil du ja die Sachen auch sehr ungeschönt, sehr ehrlich und sehr authentisch, finde ich, hier zum Besten gibst. Eine Sache, die dir auch großen Spaß macht, ist Krafttraining. Das machst du mal mehr, mal weniger. Aber wir haben über Ausgleich gesprochen. Thailand ist Ausgleich für dich. Kraftsport ist es auch. Wie kann man sich das vorstellen? Bist du dann oft im Fitnessstudio oder machst du eher andere Ausdauerelementeinheiten etc.?
Also ich bin oft im Fitnessstudio. Ich habe jeden Tag einen Blocker im Kalender. Ich meine, der wird an vielen Tagen hin und her geschoben, damit es irgendwie reinpasst. Und ab und zu schleppe ich mich dann auch noch irgendwie abends um 10:30, nachdem das Kind dann eingeschlafen ist, dahin. Aber Das ist etwas, das gibt mir sehr, sehr viel. Jetzt gar nicht irgendwie mit dem Ziel, besonders toll oder sportlich auszusehen. Ich denke, das kommt von alleine, sondern das ist einfach so eine Stunde, wo man mal komplett abschalten kann und sich auf richtig körperliche Anstrengungen konzentrieren kann. Und das schafft für mich den Ausgleich. Ich meine, ich gehe auch noch Mountainbiken. Jetzt sind wir seit einiger Zeit sind wir eine Peloton-Familie. Ich bin noch nicht sicher, ob ich das gut oder schlecht finde, aber ich meine, da wird jetzt auch so ein bisschen Cardio zu Hause gemacht. Also viel Bewegung, bin ich der Meinung, schafft auch viel Ausgleich. Und ich bin jeden Tag zwar schon mit unserem Hund draußen, ich lege aber auf die Hundezeiten dann auch Calls mit entweder mit dem Team oder mit Kunden und bin dann im Wald. Und ich meine, man hört dann ab und zu, wenn ich spreche, den Waldboden unter meinen Füßen knirschen. Aber das ist für alle völlig in Ordnung. Weil, ja, ich brauche das und sollte jemand sich jetzt dagegen auflehnen und sagen, hey, das möchte ich aber in Zukunft nicht mehr sehen, so dann, da muss man auch sagen, dann hat er den Arschlauchcheck im Nachhinein halt dann doch nicht mehr bestanden. Und ja.
Ist ja vielleicht auch für alle ein schöner Moment der Achtsamkeit, wenn man den Waldboden hört. Ja. Also viele Entspannungsmusik-Szenarien gehen ja mit sowas los. Was bei dir so total krass ist, sind ja einfach auch diese ganzen persönlichen Erfahrungen, die du gemacht hast. Gibt es, wenn wir über YOLO gesprochen haben, rückblickend irgendetwas, wo du sagst, boah, das hätte ich irgendwie anders gemacht?
Nein, gar nichts. Also wirklich gar nichts, weil auch die beschissensten Situationen, in die ich mich absichtlich oder unabsichtlich manövriert habe, haben irgendwo hinterher was zurückgegeben. Also ich bin ein Mensch, der bereut nichts. Also ich will nicht sagen, hey, das und das hätte ich anders gemacht, weil hätte ich irgendwas anders gemacht, wären wahrscheinlich 100 andere Sachen, die danach gekommen sind, nicht eingetreten, auf die ich aber im Nachhinein sehr, sehr stolz bin.
Was ich mir gut vorstellen kann, ist, jemand hört jetzt diesen Podcast und sagt, boah, ich bin irgendwie in einer ähnlichen Situation wie er, jetzt CEO über Nacht, vielleicht jetzt nicht ganz so zugespitzt, aber da gibt es eine riesen Chance, aber auch eine riesen Herausforderung für mich. Ich weiß gar nicht, wie ich es angehe. Ich habe irgendwie so das Gefühl, mein Boot läuft gerade langsam voll mit Wasser. Du hast gesagt, du hast dir erstmal Struktur gegeben, hast die Dinge geordnet. Das war so das Erste, was du eben auch gemacht hast mit der Unterstützung deines Teams. Gibt es irgendeinen Tipp, den du Leuten mitgeben könntest, die jetzt vor einer ähnlichen Herausforderung stehen, wo du sagst, das habe ich vielleicht unterschätzt oder das hätte ich im Nachgang vielleicht ein bisschen früher gemacht?
Eine Sache, die ich mir gedacht habe, also die ich mir lange gedacht habe, war, ich bin CEO, ich bin verantwortlich, ich muss den ganzen Bums hier alleine wuppen. Und das ist absoluter Schwachsinn. Ich meine, es gibt vielleicht nicht nur im Team, es gibt ja auch Einzelunternehmer, die irgendwelche Vorhaben, aber ich habe gemerkt, wenn man nach Hilfe fragt, und das kann auch ganz vorsichtig gefragt sein, man bekommt die. Also ich habe die bei uns im Team bekommen, also wirklich jeder hat sich hingestellt, hat gesagt, hey, wo gibt's was anzupacken, ich mach mit und wir schaffen das. Es war aber auch außerhalb unserer Organisation, also Unternehmer, mit denen ich geredet habe, auch Geschäftsführer, teilweise Geschäftsführer, die mit uns im absoluten Wettbewerb stehen, die also ich denke dabei immer an eine Story von einem mittlerweile sehr guten Freund Martin, Geschäftsführer im Wettbewerb zu uns stehen mit seinem Unternehmen. Der hat mitbekommen, was bei uns los ist, hat gesagt, hey Flo, ich stand vor ein paar Jahren vor einer ähnlichen Situation und ich zeig dir jetzt mal, wie ich das gelöst habe. Und er hat nach Feierabend sich abends mit mir und meinem Kollegen hingesetzt, teilweise 3-4 Stunden und ist mit uns durchgegangen, wie die ihre Buchhaltung organisiert haben. Also viele Dinge, was auch Automatisierung angeht, kam von ihm oder zumindest durch Impulse von ihm und das völlig uneigennützig. Also das hat 2,5 Jahre gedauert oder zwei Jahre knapp gedauert, bis wir zusammen mal ein Geschäft gemacht haben, weil wir, also natürlich haben wir da beschlossen, hey, lass uns partnerschaftlich ab sofort unterwegs sein. Aber es gab damals keinen Grund für ihn, mir zu helfen. Also der hatte da überhaupt nichts von und er hat das trotzdem sehr gerne gemacht. Und so wie er gab es noch ganz viele weitere, die gesagt haben, hey, du hast ein Problem, ich mag das, mein Wissen zu teilen und meine Erfahrung zu teilen. Und das ist was, wo ich sagen würde, das ist etwas, das sollte jeder mal ausprobieren, weil es gibt genügend Menschen, ich meine, mich eingeschlossen, ich teile mein Wissen und meine Erfahrung wahnsinnig gerne und wenn irgendjemand Hilfe braucht, so dann helfe ich dem, egal ob ich da irgendwie einen Vorteil draus ziehen kann oder nicht, aber ich habe diese Hilfe bekommen, als ich sie gebraucht habe und ich würde sie gerne weitergeben.
Schönes Statement, definitiv. Und das zeigt ja eben auch den Stolz, den man in der Rolle, finde ich, als CEO häufig dann hat. Also der Martin hatte den ja scheinbar auch, die Dinge zu zeigen, auch ja zu merken, dass die Erfahrung, die er gemacht hat, irgendwie mehr bringen als vielleicht nur Geld, sondern einfach auch ja andere wirklich in einer schwierigen Situation unterstützen. Jetzt bist du wie lange CEO?
Vorstand seit 21 und CEO seit Mitte 23.
wenn wir jetzt auf diesen Zeithorizont nochmal blicken, gibt es da Dinge, wo du sagst, die habe ich mir leichter vorgestellt? Gibt es Dinge, wo du gesagt hast, das habe ich mir schwerer vorgestellt? Und gibt es Dinge, wo du gesagt hättest am Anfang, boah, da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf gehabt, aber das ist irgendwie total cool.
Ich habe mir leichter vorgestellt, ein Unternehmen zu gestalten. Und ich meine, wenn man jetzt nach Lehrbuch vorgeht und so, wie man das vielleicht mal im Studium gelernt hat, ein Unternehmen gestaltet, ja, kann man machen, ist meiner Meinung nach auch gar nicht so schwierig. Ist halt ein Scheißunternehmen. Aber wirklich seine eigenen Ideen zu entwickeln und die umzusetzen und dann auch immer im Try-and-Error-Style so ein bisschen zu probieren, was funktioniert und was funktioniert nicht und wie kommt das an, also wie kommt das am Markt an, wie kommt das in der Belegschaft an und. Das ist etwas, also das macht mir sehr viel Spaß, aber das ist auch anstrengend. So, ich habe auch bei uns im Team gemerkt, so, es gibt Menschen, die können das besser als andere. Das ist aber etwas, was meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist, um einem Unternehmen auch eine Identität zu geben. Und nicht nur Menschen und Kunden als irgendwelche Nummern zu sehen oder als irgendwelche Bausteine in dieser Firma, über deren Köpfen Nummern stehen. Das ist meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr wichtig. Und das ist was mir auch sehr viel Spaß macht. Aber ich schieb manche Dinge auch ein Stück weit vor mir her, weil ich weiß, hey, wenn ich mich da jetzt reinbegebe und irgendwie ein Deep Dive in dieses und jenes Thema mache, das kann richtig anstrengend werden. Und ansonsten muss ich sagen, ich hab mich immer vor dem Thema Backoffice und Buchhaltung und solchen Sachen gefürchtet. Ich meine nicht, weil ich jetzt nicht gut mit Zahlen umgehen kann, sondern weil das ist für mich eigentlich so ein Thema gewesen, so Dienst nach Vorschrift. Aber die Art und Weise, wie wir es gestaltet haben, mit Automatisierung und also mittlerweile auch ein Stück weit KI und solchen Sachen, da muss ich sagen, hey, das ist was mir jetzt richtig viel Spaß macht. Und wenn wir setzen uns immer am 25. hin, machen so die Betrachtung des Monats, also dann hat man ja schon so einen gewissen Einblick, machen die Vorplanung für den nächsten Monat, bereiten die Buchhaltung vor und solche Sachen. Und das ist was, wo wir Monat für Monat sehen, hey, wir machen das richtig. So, deswegen fühlt sich das natürlich gut an, das zu machen. Aber auch das, was wir geschaffen haben mit Automatisierung und Co., das ist was, wo ich sage, da bin ich stolz drauf. Also ich bin Monat für Monat stolz drauf, die Ergebnisse zu sehen und zu sagen, hey, diese eine Zahl, die ist jetzt irgendwie durch 6 Plausi-Checks gegangen und ich bin sicher, das ist richtig und am Ende des Tages zeigt das sogar, dass wir als Company irgendwo eine Relevanz am Markt haben und Menschen uns gerne, also ich hoffe, gerne Geld geben dafür, dass wir das tun, was wir tun. Und also Buchhaltung und Backoffice ist so ein Ding, wo ich heute sage, das macht mir sehr viel Spaß und in der Vergangenheit gesagt habe, das, also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen und will ich mir eigentlich auch nicht vorstellen.
Na, und auch, finde ich, da spürt und merkt man auch wieder den Connect zu dem, was ihr in eurer Dienstleistung tut. Trial and Error hast du angesprochen, zu sehen, dass die Dinge funktionieren. Die Deutschen haben ja generell eine sehr große Freude am Funktionieren. Ja. Ich glaube, das ist was sehr Deutsches. Wenn die Bahn dann mal pünktlich kommt, dann ist man sehr happy. Und deshalb macht es aus meiner Sicht eben auch total viel Sinn, diese Dinge, die ihr auch so ein bisschen auch predigt oder auch als Dienstleistung verkauft, natürlich auch auf eure Tätigkeiten zu übertragen, gerade bei den Dingen, die sich eben auch gut automatisieren lassen, wo KI echt einen Mehrwert schaffen kann. Also von daher finde ich auch den Übertragungsaspekt sehr, sehr spannend. Generell muss ich sagen, fand ich dieses Gespräch mit dir ultra spannend, weil du super authentisch warst, hier die Brücke geschlagen hast zwischen deiner Kindheit, deinem jetzigen Leben oder beziehungsweise auch dem Leben schon seit 9 Jahren. Wir haben auch über deine Tochter kurz gesprochen, also da ganz, ganz vielen Dank. Und was für mich so komplett hängen bleibt, ist auch so das Thema Spaß. Wir haben über YOLO gesprochen. Wäre YOLO eigentlich auch ein Tattoo? Du hast ja noch keins, was man auf deinem Körper sehen könnte?
Ich glaube nicht, dass YOLO ein Tattoo wäre, was ich mir stechen lassen würde. Ich habe eigentlich überhaupt keine Idee, was ich mir stechen lassen will. Ich denke aber, wenn ich mein erstes Tattoo bekomme, dann wird das eine ganz spontane Entscheidung sein und sicherlich nicht überlegt. Und irgendwas, was ich dann trotzdem nicht bereuen werde.
Das passt aber ja auch ganz gut zum YOLO. Also dann ist zumindest YOLO als, sagen wir mal, Grundlage oder Grundhaltung für das Motiv vielleicht in irgendeiner Art und Weise entscheidend. Auf jeden Fall kann ich nur ganz, ganz lieben Dank an dich sagen für deine Zeit, für dein Kommen, dass du heute auch in Heilbronn warst und bist. Wenn wir nachher mit dir auch noch wahrscheinlich mal ins IPAI gehen, dir da auch nochmal das Thema KI im Kosmos auch der Schwarzgruppe zeigen. Und wenn ihr auch Spaß hattet beim Zuhören der Folge, dann natürlich gerne auch das Angebot euch mit Flo zu vernetzen, uns eine Mail zu schreiben an hello@mac.com, den Podcast zu bewerten, natürlich gerne auch eure Fragen zu stellen. Also dafür ist das Ganze da. Wir wollen die Perspektiven erweitern, mit euch natürlich da draußen auch in den Austausch gehen. Also nutzt das gerne. Wir sagen an der Stelle natürlich auch nochmal ganz lieben Dank an Rebecca. Da haben wir das Ganze nämlich zu verdanken. Also vielen Dank, Rebecca, wenn du die Folge hörst und siehst. Die Grüße gehen raus an dich. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute in deiner Rolle als CEO weiterhin und hoffe, dass wir uns in ein paar Jahren nochmal hier hören und sehen und dann über die weiteren Erfahrungen, die du so gesammelt hast, sprechen.
Ah, ich würde mich freuen. Also ich würde mich wirklich freuen, nochmal wiederkommen zu können. Ja, und vielen Dank für die Einladung. Also hat super viel Spaß gemacht.
In diesem Sinne wünschen wir euch da draußen jetzt allen erstmal einen schönen Tag und danke fürs Anschauen und Zuhören.